Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast mit euren zwei Lieblingspodcastern. Ja, das bin einmal ich, meine Wenigkeit, und der gute Leon, der heute auch wieder mit am Start ist und uns ganz viel tolle Inhalte vorbereitet hat und uns damit bezaubern wird.
Ich will ja nichts sagen, also erstmal hallo an alle natürlich, auch von mir. Aber du hast heute den Löwenanteil, ne? Das ist dir schon bewusst. Aber ich habe trotzdem natürlich auch tolle Inhalte vorbereitet, die mir das Buch vorgegeben haben. Ich finde es schön, dass du uns als die Lieblingspodcaster vorstellst und ich bin natürlich noch eine kleinere Wenigkeit. Da wollen wir mal nicht so sein.
Genau, zwei Nichtigkeiten, die zu euch sprechen. Ja, wo sind wir? Was machen wir? Eigentlich wisst ihr es, aber wir holen es gerne. Kann ja sein, dass die oder der ein oder andere neu hinzugestoßen ist. Wir sind in der Literatur im Geheimdienst Ihrer Majestät von Ian Fleming, damit im sechsten Roman, den wir gerade besprechen, nachdem wir die sieben ersten Bond-Filme besprochen haben, und befinden uns jetzt heute im zweiten Teil unserer sechsteiligen Reihe von Im Geheimdienst Ihrer Majestät, nachdem wir euch vor zwei Wochen schon mal die ersten fünf mit an die Hand geben konnten und da euch so ein bisschen an die Materie ranführen konnten, geht es dann jetzt weiter und intensivieren wir den ganzen Prozess etwas und hoffen, dass wir so langsam in den Höhepunkt hinarbeiten. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Fünf Kapitel sind es an der Zahl. Du hast vollkommen richtig gesagt, ich habe heute drei Kapitel, die ich vorstelle. Du hast zwei, aber dafür darfst du zusammenfassen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
Absolut, da würde ich nochmal ganz am Anfang auch reingehen. Genau, wo sind wir? Mit Bond in Frankreich sind wir und wir kennen ihn nicht anders. Er ist mal wieder schön unterwegs im Casino. Und wenn er sich im Casino rumtreibt, eine andere Lieblingsbeschäftigung sind natürlich Frauen. Und da hat er die schöne Tracy kennengelernt, die ihn unter anderem mit dem Auto beeindruckt hat. Das Unpraktische allerdings ist natürlich, dass Tracy recht labil daherkommt und mit Selbstmordgedanken unterwegs ist oder sich damit herumschlägt. Und damit ist Bonds Schlamassel eigentlich auch schon wieder perfekt und zusammengefasst, weil das ist zwar noch nicht alles, was so super schlecht läuft für ihn oder gelaufen ist in dem ersten Buchteil. Er wurde dann zusätzlich auch noch von der Union Corps gekidnappt und das ist natürlich jetzt auch nicht die super tolle Sache gewesen. Er hat dann natürlich einen kleinen Freundschaftsdienst als Auftrag bekommen und zwar soll er Tracy heiraten, weil zufälligerweise Tracy die Tochter des Chefs der Union Corps ist, dem sogenannten Draco, um mal die Kurzform hier beizubehalten. Ich denke, da bleiben wir auch im Weiteren dabei und genau, der Freundschaftsdienst heißt heiraten. Ist Bond so mittelmäßig begeistert gewesen, dafür aber für ihn eine ganz wichtige Information zu Blofeld, den er schon seit langer Zeit verfolgt und von dem er eigentlich nichts weiß und eigentlich auch hofft, dass er tot ist. Es beweist sich allerdings, dass das Gegenteil der Fall ist, indem Draco ein paar Informationen zusammengetragen hat und ihm dann mitgeteilt hat, dass Blofeld im Moment in der Schweiz hockt und dort eigentlich quasi nur auf Bond wartet. So könnte man es zumindest verstehen. Und so gehe ich mal davon aus, wir haben es ja schon ein bisschen gelesen, aber ich will ja nicht spoilern, dass Bond sich auf den Weg macht, in diesem Buchteil Blofeld zu finden. Und da waren wir eigentlich auch im letzten Mal stehen geblieben, dass Bond eben versuchen wird, seinen Teil der Abmachung einzuhalten, aber gleichzeitig natürlich auch mit einem Auge auf Blofeld schielt.
Perfekt. Ist gekauft.
Da bin ich ja beruhigt, du.
Yes. Gut, dann würde ich sagen, dann starte ich mit Kapitel 6 mit dem prächtigen Titel Bond wie in Bond Street? Fragezeichen. Und habe natürlich auch einen kleinen Teaser mitgebracht, der tatsächlich relativ klein ist diesmal. James ist back in London und mal wieder herrscht Flaute. Die ach so tolle Spur hat bisher keine Früchte getragen und nun heißt es warten. Auch James' neueste Errungenschaft aus der Damenwelt steht derweil auf dem Abstellgleis. Wie gut, dass sich eine neue Tür öffnet und James in die fantastische Welt der Heraldik entführt. Nur doof, dass James sich 0,0 für seine Ahnenreihe interessiert und dass, obwohl hochrangige Titel möglich wären, welch ein Jammer.
Macht schon wieder schön viel auf, das ist doch schön.
Ja, wir haben mal wieder so einen klassischen Zeitsprung drin. Wir sind jetzt zwei Monate in der Zeit nach vorne gereist und James befindet sich gerade auf seinem alltäglichen Weg zur Arbeitsstelle hin. Die Blofeld-Geschichte läuft leider nicht so wie erhofft. Also trotz des tollen Tipps von Draco, dass man da vielleicht mal in der Schweiz klingeln sollte, hat sich da nichts ergeben. Auch Station Z, haben wir uns ja weitergebildet. Station Z für Zürich, logischerweise.
Total logisch.
Der Schweiz.
Total
ja. Logisch. Station Z, Zürich, nicht die Hauptstadt der Schweiz derzeit. Vielleicht war es mal anders. Hat nichts zutage fördern können. Aus dem Schweizer Geheimdienst, die halten dicht, die verpfeifen keinen. Die sagen, oh, da ist nie jemand eingereist, der auf die Beschreibung passt. Man wüsste ja auch, er sei gesucht. Man weiß auch, er ist ein ziemlich dicker Fisch. Und man weiß auch, dass er tendenziell wieder eine Organisation aufbauen könnte oder wird. Aber solange nicht mehr Hinweise vorliegen oder dringender Tatbedacht in der Schweiz entsteht, ist da nichts möglich. Sie rücken auch nicht mit der Kontenübersicht raus, um da vielleicht jemanden einzugrenzen, der da finanziell rankommen könnte. Das sei eben auch nur möglich, wenn Blofeld in der Schweiz straffällig geworden wäre, mit einer atomaren Erpressung gegen Amerika und Europa, beziehungsweise England, ist das recht irrelevant. Das interessiert die dann halt einfach nicht.
Nö. Ich glaube, wenn da was passiert, dann sind die auch raus, da kriegen die nichts von mit. Gerade wenn atomar irgendwas in Europa passiert, das geht nicht über die Grenze.
Ja. James ist echt verzweifelt und überlegt auch wieder Draco um Hilfe zu bitten. Er hat auch seinem Arbeit gegenüber nur eine grobe Quelle genannt. Kommt halt nicht so geil, wenn man sagt, ja, ich bin dann mit der Union Corps ins Bett gestiegen. Doch wenn er ihn fragen würde, also den guten Draco, dann wird es wieder um Tracy gehen. Und das ist gerade ein heikles Thema für James. Der letzte Abend, den sie miteinander verbracht haben, der lief ziemlich gut. Wie bei so einem alten Ehepaar. Er hat ihr mitteilen müssen, dass er verreist und lange nicht wiederkommen kann. Und sie kontaktiert, wenn er wieder da ist und sie auch wieder fit ist, einigermaßen im Leben wieder klarkommt. Auch der Geschlechtsverkehr war deutlich angenehmer als die zwei Eskapaden zuvor. Ist auch sehr schön zu hören. Und James weiß, dass jetzt die Heilung so ein bisschen begonnen hat, aber er darf nicht zu früh wieder mit ihr Kontakt aufnehmen, weil das Rückfälle beinhalten könnte. Hat dennoch so eine Art Beschützerinstinkt und will eigentlich jetzt sich gar nicht von ihr so richtig trennen. Just in dem Moment piept sein Synchrophon, also so eine Art Peilsender, der signalisiert, oder Pieper vielmehr, der anschlägt und sagt, wow, hier Hauptquartier, bitte einmal melden. Deswegen James ganz schnell zur Telefonzelle rast und dort eine wahrscheinlich sehr wichtige Nachricht entgegennimmt. Und es ist seine neue Sekretärin, die an der Leitung ist. Ponce Bunny hat sich in die Ehe verabschiedet und ein neues heißes Geschoss namens Mary Goodnight darf jetzt James zu Diensten sein und kümmert sich eben um die Anliegen im Büro. Es laufen auch schon Wetten, wer die Gute als erstes verzaubern kann, nenne ich es mal ganz süß. Und James hat da ganz gute Karten gehabt, zusammen mit einem anderen Kollegen, aber nachdem Tracy jetzt in sein Leben getreten ist, ist er freiwillig aus diesem Wettbewerb ausgestiegen. Und deswegen meldet er sich mit der Frage am Telefon, geht es hier um Krieg oder Frieden? Also recht mit dem Schlimmsten, weil, so eine Kurzmitteilung meistens sehr dringlich ist. Und Mary Goodnight sagt, ja, ist eigentlich relativ entspannt, also nichts Wildes. Er soll zum College of Arms fahren und sich dort an einen Griffin Orr wenden, der Wappenheini da irgendwie ist und Einfluss zu Blofeld hat. Also gibt es mal wieder eine kleine Spur möglicherweise. Deswegen James rast eben zu diesem besagten College und überlegt, was das zu bedeuten hat. Er weiß, er kennt das College irgendwie vom Hörensagen und weiß, irgendwas mit Stammbäumen und Wappen machen die da und vielleicht auch mal Familienmottos, was weiß ich. Kommt dort an und sieht über dem Eingang eines Büros oder eines Korridors einen goldenen Greifen, also im lateinischen Griffon Orr, und wird dann auch vom Portier zum besagten Griffy geführt in ein ziemlich durcheinander geratenes Büro. Ich stelle es mir so ein bisschen wüst vor, mit offenen Büchern, die überall herumfliegen und nicht so viel Ordnung herrscht und wahrscheinlich auch nur das Genie in diesem Büro dieses Chaos beherrschen kann. Er wird lediglich auch kurz und knapp begrüßt und es geht direkt an James eine Ahnenreihe, die schon mal vorrecherchiert wurde. Es könnte nämlich sein, dass James aus einer Linie von Baronets entstammt. Der Titel ist aber mittlerweile erloschen, deswegen ist es gar nicht so einfach, da die richtigen Beziehungen wiederherzustellen, um das hinzubekommen. Wenn man es aber schafft, wäre das ein ganz schönes Ding, weil dann dürfte James sich das anerkennen lassen. Man müsste ihn aber zum letzten wichtigen Bond in Verbindung setzen können, ein Thomas aus Peckham. Und deswegen sucht der gute Griffy da in seinen Büchern herum und sucht weitere Infos, die vielleicht da irgendwie was ergeben könnten oder eben nicht. James sagt, ja, weiß ich nichts von, ich glaube nicht, dass wir verwandt sind, kann ich mir nicht vorstellen, sein Vater kommt aus Schottland und die Mutter aus der Schweiz, das passt nicht so. Und Griffon will mehr Infos über die Herkunft seines Vaters, Das Preisliche für die Recherche, das kann man dann im Nachhinein richten, aber jetzt erstmal die wichtigen Infos. Und leider, leider sind die Schotten aber nicht so gut in der Dokumentation. Er stellt sich so ein bisschen da wie die allerletzten Höhlenmenschen, die sich da eher in Kriege gestürzt haben, anstatt irgendwie mal ein Buch und eine Feder zur Hand zu nehmen. Aber vielleicht, vielleicht findet er was. James will das Ganze eigentlich überhaupt nicht vertiefen. Es interessiert ihn halt auch überhaupt nicht. Er sagt dann halt noch, ja, mein Vater, der kommt da irgendwie aus den Highlands in der Nähe von Glencoe. Und wenn das hilft, vielleicht da irgendwie mal schauen. Zack, geht's ab ins nächste Buch, was dann auch schon irgendwo aufgeschlagen zur Seite liegt. Aber auch da gibt es keine nennenswerte Erfolge zu verzeichnen. Und deswegen muss der gute Griffon erstmal zum Schnupftabak greifen. Also anders als James, der zur klassischen Zigarette greift, geht's beim guten Griffon direkt durch die Nase. Und das ist James seine Chance zu intervenieren und sagt, ja, es geht doch hier gar nicht um mich. Es geht doch um Blofeld. Ich will doch wissen, was es mit dem auf sich hat. Griffon ist empört, weil er das Gefühl hat, James weiß gar nicht zu schätzen, dass er da gerade stundenlang recherchiert hat, um ihm da was aufzudröseln, möglicherweise noch einen Adelstitel in den Arsch zu schieben. Und der will das alles gar nicht wissen. Seine Frechheit, sich eigentlich mit seinem eigenen Stammbaum nicht auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn man auf so eine prestigeträchtige Linie aus dem 17. Jahrhundert zurückgehen kann, nach der eine ganze Straße benannt ist, wo Hinz und Kunst dran lebt, also so manch prominente Persönlichkeit, sollte das doch umso wichtiger sein. Aber das Wappen der Bonds, das kennt man bereits und das möchte ich ihm noch mit auf den Weg geben. Silber mit schwarzem Pfeil und drei goldenen Kreisen drauf. James ist immer noch überhaupt nicht gecatcht. Also eine nette Information. Ja, vielleicht hänge ich es mir mal auf, aber boah, ich würde dann doch jetzt langsam mal gerne wissen, was mit dem Blofeld auf sich hat. Ja, ja, interessant. Blofeld, ja, vielleicht später. Aber jetzt erstmal zum Familienmotto. Was da lautet, die Welt ist nicht genug, genauso wie wir es im Film halt auch hatten. Mhm. James sagt, ja, ist ja auch ein nettes Motto, sehr kräftig, vielleicht kann man das auch mal irgendwie sich in die Küche hängen, anstatt Carpe Diem oder so. Und Griffon ist richtig gekränkt, weil er einfach jetzt langsam schnallt, dass James das halt einfach nicht interessiert und er anscheinend auch nicht deswegen hier ist. Und ja, der Name geht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Ist zwar irgendwo niederen Ursprungs, also Bond, aber das ist für James jetzt irgendwie auch nicht so interessant alles. Er will jetzt endlich die Infos zu Ernst Davro Blofeld und Griffon ist total verwirrt und weiß gar nicht, wo jetzt der Name herkommt. Er sei doch schließlich James Bond und nicht Ernst Davro Blofeld. Jetzt ist er auch ehrlich gesagt ein bisschen angepisst und sagt, seine Zeit wurde verschwendet und die Kapazitäten des Instituts wurden verschwendet. Wenn es jetzt um einen ganz anderen Kerl auf einmal geht, das hätte er doch wissen müssen. Und schnappt sich empört sein Telefon und lässt sich mit Sebel Basilisk, also ganz wilder Name, verbinden.
Auf jeden Fall.
Weil der anscheinend die besseren Informationen bereithält. Und mit diesem Katz-und-Maus-Spielen der Heraldik verabschieden wir uns aus Kapitel 6.
Ja. So, wir sind alle ein bisschen schlauer geworden, würde ich sagen, in dem Kapitel. Ich fand es auch tatsächlich ein bisschen unterhaltsam, weil halt beide irgendwie ein bisschen pissig wurden am Ende, weil keiner zufriedengestellt wurde und sie sich eigentlich nur gegenseitig auf den Sack gegangen sind. Aber es ist schon sehr ausufernd und vielleicht einen kleinen Vorgriff auf Kapitel 7. Das wird auch noch so weitergehen.
Yes. Aber es ist halt wirklich so, Schlüssel der Kommunikation, zuhören. Hätten sie sich einfach mal vernünftig die Fronten geklärt, hätte man sich sehr viel Zeit sparen können.
Absolut. Dann gehen wir rein ins Kapitel 7. Sag uns gerne nochmal, wie das heißt, auch wenn ich die Kapitel habe, aber ich gebe dir nochmal einen kleinen.
Das ist aber nett von dir. So ein Brotkrum für mich dann noch. Die haarige Achillesferse.
So nämlich. Mal schauen, wie haarig es wird. Den kleinen Teaser habe ich natürlich auch mitgebracht. Der lautet wie folgt. Wer Graf sein will, muss leiden. Oder zumindest flunkern. Balthasar de Bleuville wird wohl keinen Schönheitspreis gewinnen. Auch Minderwertigkeitskomplexe wird er nicht überwinden, da ausgerechnet das königliche Angebot an fürstlichen Namen den Falschen bereit für ihn hält. Das Augenmerk wird auf den Ohren liegen oder auf dem, was bei Van Gogh Leid eben noch so übrig ist. Manche wären froh über ein Alleinstellungsmerkmal, vielleicht etwas für einen Charakter aus der Augsburger Puppenkiste? Verbindungen gäbe es, aber für das, was es sein soll, nämlich unauffällig, da versagt es einfach jämmerlich. Bond hat seine Hausaufgaben jedenfalls schon gemacht. Wie sieht es da mit Herr Bleuville aus? Ja, Bond ist hart genervt. So geht das ganze Kapitel los. weil auch für ihn war der ganze Spaß natürlich Zeitverschwendung. Und jetzt geht's eben zu, wie hast du gerade so schön gesagt, Sable Basilisk?
Ja, Sable Basilisk. Keine
Ahnung. Wir einigen uns doch mal auf Sable. Das ist doch, wir sind doch in England, das läuft. Und geht auch davon aus, dass es hier wieder sich sicher um einen Irren handelt, wie auch schon bei Griffin Orr. Ja, er hat sich allerdings ein bisschen getäuscht. Wir haben eine 180-Grad-Wende. Das Büro ist einfach komplett hell aufgeräumt. Junger Mann, sieht freundlich aus, hat zwar halt auch ein abscheuliches Wappen, mag insgesamt aber vielleicht auch daran liegen, dass Bond einfach nicht so richtig auf das ganze Zeug steht. Bekommt dann auch gleich mal mitgeteilt, dass es bei Griffin Orr tatsächlich wirkliche Zeitverschwendung war und eigentlich so auch nicht geplant war, was relativ unpraktisch ist, weil Bond ja sich die Zeit unnötig um die Ohren geschlagen hat. Und der gute Orr ist halt nun mal auch ein bisschen überengagiert, wie der gute Sable in dem Fall feststellt. Und entschuldigt sich natürlich ein bisschen für Bonds Odyssee, hat dafür aber auch einen Lacher übrig, weil er sich ein bisschen amüsiert über Bond, wie er sich darüber aufregt. Kommt dann aber gleich zur Sache und er sagt auch Bond, du, hör zu, die Sicherheit wird hier groß geschrieben bei uns, da brauchst du dir mal gar keine Gedanken machen. Ich war selber beim Wehrdienst, beim britischen Geheimdienst, habe ich alles mitgemacht. Ich arbeite hier täglich mit Geheimnissen, auch gar kein Thema. Regierungsangelegenheit, um Gottes Willen, haben wir dauerhaft. Also mach dir da mal nicht so ganz große Sorgen. Was hier abläuft, ist auch eigentlich nicht wirklich ganz astrein. Also es wird hier viel mit Adelstiteln rumgeschachert. Wir schauen halt einfach, was passt, machen möglich. Und einflussreiche Menschen wünschen sich halt ab und zu einen Adelstitel. Und dann schauen wir halt, so was machbar ist. Ja, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Gleichzeitig müssen auch regelmäßig vermeintliche Vermögen in irgendwelchen Vorfahren aufgespürt werden. Also er erklärt Bond einfach mal so, was ihre Aufgaben sind und hat eben im Laufe der Jahre festgestellt, dass es viel um Habsucht, um Gier, um Eitelkeit oder Snobismus hier in seinen Räumen eben geht, um Personen von höherem Rang oder die meinen, dass sie einen höheren Rang haben, die dann eben dieses auch in ihren Adelstiteln ausdrücken möchten. Aber natürlich einschränken muss er das Ganze viel rechtmäßige Arbeit passiert natürlich auch am Tag. Nicht, dass Bond hier dann die Bullen auf seinen Hals hetzt. Das ist nämlich durchaus unpraktisch, wenn man mit einem von der Regierung spricht und ihm gleich mal sagt, wie scheiße eigentlich alles läuft. Bond hört da aber gar nicht so genau hin. Wir kennen ihn, juckt ihn eher weniger. Und er sagt so, ja, das ist doch super, ich bin zufrieden hier, was du mir anbieten kannst. Das ist doch eine super wichtige Arbeit auch. Und dann können wir ja auch offen miteinander sprechen. Also erzähl mir doch mal, was hier eigentlich so zu Blofeld los ist und was hier vorliegt. Er hätte gern jetzt alle Infos und Sable, da hat er jetzt endlich den richtigen Mann erwischt, sagt ihm auch gleich, ja, shit, hätte ich gewusst, wie wichtig das alles ist mit Blofeld und hätte gecheckt, was hinter der Feuerball-Geschichte eigentlich alles steht. Wir hören auf, wir merken auf so rum, da Feuerball sind wir ja schon durch, jedem sagt das natürlich was. Und genau, auf diesen Fall nimmt eben Sable jetzt gerade Bezug. Und wenn er das eben alles gewusst hätte, hätte er halt früher gehandelt. Und ja, deshalb hat er sich aber erst gestern, als Anrufe aus dem Ministerium erhalten hat, dann gemeldet und hat gesagt, ja hier, ich habe hier was erhalten, hier könnten wir vielleicht mit weiterarbeiten. Und im Konkreten geht es dabei um einen Brief einer Züricher Anwaltskanzlei, wodurch natürlich Zürich auch gleich wieder interessant wird. Wir hatten es ja am Anfang des letzten Kapitels. Und der Inhalt dessen ist eben, oder es geht darum, dass die Anwaltskanzlei ihren Mandant Blofeld eben vertritt und der sich eben als ein Monsieur le Comte Balthasar de Bleuville anerkennen lassen möchte und sich eben diesen Adelstitel unter Namen reißen möchte. Er selber ist der Meinung, dass er der rechtmäßige Erbe ist. Und ja, das Ganze basiert dann eben auf Geschichten von seinen Eltern, die erst aus Augsburg ausgewandert sind, dann aus Frankreich, dann nach Augsburg und irgendwie geflohen vor den Revolutionären und ein Riesending halt draus gemacht. Später 1850 dann nach Polen weiter geflohen und Bond kennt ja auch schon einzelne Abschnitte aus Blofelds Leben. Ich glaube, Polen hatten wir schon mal in einem anderen Roman, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, in welchem, aber bin mir ziemlich sicher, dass schon mal genannt
Feuerball.
Wurde.
Was? Ja, Feuerball, aber ich glaube, das ist keine Information, die James hatte, sondern die wir,
ja, wir als Leser,
Leser bekommen haben, als er sein erstes Konglomerat dann mit Spectre abgehalten hat. Da hatten wir so ein ewig lange Bio bekommen,
stimmt,
mal wieder.
Ja, nur über ihn. Ey, stark aufgepasst. Wir sehen, wer hier die Qualität reinbringt in diesem Podcast. Ja, und so geht das Ganze dann hin und her inhaltlich. Ich lass dich mal nicht rot werden, sondern leg einfach weiter los. Ich hoffe, das ist okay.
Danke.
Und genau, der Mandant ist eben Blofeld und er möchte sich diese ganze Story bestätigen lassen mit Titel, Motto und hast du nicht gesehen, da hängt ja alles mit dran. Kontaktiert hat die Kanzlei Sable bzw. generell die ganze Organisation dort oder das ganze College of Arms, weil sie die einzige Organisation auf der Welt ist, die solche Nachforschung vertraulich anstellen kann. Das heißt, es ist ihnen sehr wichtig, dass keine Sachen an die Öffentlichkeit gelangen. Das hat natürlich schon mega gut funktioniert, wenn man sie dann zum Geheimdienst trägt. Und auch Honorar soll sich selber mal gar keinen Kopf machen. Das spielt kein Thema. Kann eigentlich aufschreiben, was er will. Das wird auch gezahlt. Ja, Bond erkennt da drinnen auf jeden Fall einen Blofeld wieder. So wie er ihn kennt, passt es wie die Faust aufs Auge, dass er sich sowas so viel kosten lässt und sich gerne auch mal als jemand anders ausgibt. Er muss ja irgendwie seine Deckung aufrechterhalten. Und ja, Sable war natürlich auch begeistert wegen des hohen Honorars und das ist durchaus ungewöhnlich bei denen in der Branche. Da hat er natürlich auch nicht Nein gesagt und das Ganze mal angenommen. Die Verschwiegenheitserklärung, die damit einherging, hat er natürlich auch mal unterschrieben und hat sich dann mal versucht, an die Arbeit zu setzen und einen losen Kontakt aufrechtzuerhalten, aber weitere Infos hat er erstmal nicht groß aus der Schweiz erhalten. Aber die Nachforschungen, die waren dann doch ein bisschen kurios. Er hat natürlich schon die Geburtsurkunde von der Kanzlei dann noch eingefordert. Die war nur zufälligerweise abhanden gekommen und ja, die Kanzlei hat dann versichert, dass der Herr Blofeld, das passt schon alles, was in den Geburtsdaten eingetragen ist und da soll sich Herr Säbel mal hier keine Gedanken machen. Und ja, die weiteren Nachforschungen haben dann eben ergeben, ein Bleuville gibt es tatsächlich, das Wappen, das Motto passt auch alles zusammen, also ganz gute Vorarbeit geleistet von der Kanzlei bzw. von Blofeld selbst. Und eine weitere Kuriosität gab es allerdings dann, als er seinen Botschafter oder den Botschafter in Polen kontaktiert hat und über dessen Anwalt mal ein paar Informationen zu Blofelds Geburtsstadt nachverfolgt hat. Und da war natürlich passenderweise in den entsprechenden Kirchen, in denen er Nachforschung angestellt hat, jegliche Taufurkunden fein säuberlich aus den Büchern rausgetrennt, was jetzt auch nicht unbedingt für eine ganz saubere und cleane Sache in der ganzen Geschichte spricht. Die Info hat er aber für sich behalten. Die Schweizer haben da erstmal keine Kenntnis von genommen, weil sie eben im Voraus auch gesagt haben, du Säbel, mach was du willst, bring uns diesen Titel heim, aber bitte nicht in Polen nachforschen. Also sie haben ihn quasi so ein bisschen in seiner Arbeit behindert. Das heißt, die offiziellen Nachforschungen in Augsburg hat er dann nochmal angestellt, weil es auch dorthin Verbindungen gab. Die waren ein bisschen ergiebiger und fast schon zu ergiebig, weil in Augsburg halt Bleuville offensichtlich oder Blofeld ein sehr geläufiger Name ist, sodass er da auch in eine Sackgasse geraten ist und den Fall erstmal ad acta gelegt hat, bis Bond jetzt eben aufgetaucht ist. Ja, Bond sagt, schön und gut, jetzt habe ich da eine schöne Geschichte bekommen, wo Blofeld überall gewesen sein könnte, aber es wäre jetzt natürlich auch schön, wenn ich noch irgendwie eine Adresse von Blofeld hätte, weil ich würde den mal gern persönlich kennenlernen. Und Bond hat jetzt dann auch direkt einen Plan sich zurechtgeschneidert und meint so, können wir hier nicht irgendwie was erfinden mit so einem fadenscheinigen Grund, dass ich da als Vertreter, offizieller Vertreter von euch hingehe und Blofeld mal irgendwie einen Besuch abstatte. Ja, da muss dann sicher irgendwas schriftlich geklärt werden oder so. Aber da findet sich schon eine gute Ausrede und Sable ist anfangs so ein bisschen skeptisch, hat aber eine Idee, die daran passen oder die dazu passen könnte zu Bonds seinem Vorschlag. Und er meinte so, also ja, ich habe mich ja informiert und du kennst es ja von den ganzen bekannten Personen. Es gibt zum Beispiel die Habsburger Lippe, dann die Hakennase der Medici.
Kein Problem.
Die Hakennase der Medici und so weiter und so fort. Und genau, so sieht es dann halt auch bei den Blofelds aus oder den Bleuvilles. Wir wollen ja hier nichts durcheinander bringen und die hatten wohl interessante beziehungsweise keine Ohrläppchen und das wäre ein Indiz, ein Blofeld oder ein Bleuville eben zu sein und ja, das könnte natürlich ein Grund sein, warum man den persönlich besuchen müsste, um das eben festzustellen und Bond denkt gleich nach, hey, da gab es doch mal dieses Phantombild, dieses uralte, was erstellt wurde, tatsächlich hatte Blofeld da aber Ohrläppchen und er kann sich nicht dran erinnern, dass Blofeld irgendwie ja, nix, also ohne Ohrläppchen rumgerannt ist und sagt so, ja, das fände ich durchaus interessant, eine Überprüfung der Person durchzuführen und das sollte also auch kein Problem sein. Sable muss es nochmal mit seinem Chef abklären, dass da auch Bond dann irgendwie mit drinne ist in dem Loop und da losgeschickt werden kann, aber das sollte eigentlich kein größeres Problem darstellen. Und ja, Sable macht dann das Angebot, Bond, ich bring dir alles bei über Bleuvilles, über die Bleuvilles, über ihre Geschichte. Das ist gar kein Thema. Du kannst dich auch schon mal über die Heraldik informieren. Und Bond denkt sich so, ja, wunderbar, da habe ich natürlich einen Riesen losgezogen, mich jetzt damit auch noch auseinanderzusetzen. Aber er will ja jetzt nicht den falschen Eindruck dann vermitteln. Da sollte er sich doch gut mit auskennen. Sable nimmt ihn dann auch noch die Ängste, dass Blofeld als alter Fuchs alles durchschaut. Er sagt so, hey, das kenne ich von den Politikern, das ist immer dasselbe. Die wollen einfach nur Ansehen, sich erkaufen sozusagen und das versuchen sie durch einen Titel, durch ein Wappen oder sonst irgendwie eben ihre Autorität zu stärken und zu erkaufen. Und da ist ihnen alles andere meistens auch schnell egal, da wird nicht so genau hingeschaut. Hauptsache das Ergebnis passt dann am Ende. Und ja, driftet dann noch so ein bisschen ab, dass ja viele Leute, die sich mit diesem Titel und einem Wappen schmücken wollen, eben Minderwertigkeitskomplexe haben oder eine Minderwertigkeit empfinden. Und genauso ist es eben mit Blofeld auch. Er hat den Köder Sables Meinung nach längst geschluckt. Das heißt, es sollte gar kein Problem sein. Er ist zwar skrupellos, aber ja, offensichtlich möchte er eben seinen Namen ändern. Er fühlt sich vielleicht auch ein bisschen ausgestoßen aus der Gesellschaft und möchte eben als Graf oder mit einem Titel dieses Ansehen in der Gesellschaft wieder zurückerlangen. Und als zweites ist natürlich auch wichtig, er möchte sein Versteckspiel aufrechterhalten, indem er sich unkenntlich macht und mit einem anderen Namen ausstattet. Und ja, so ist es in diesem zweiten Kapitel eben, dass Bond einen ersten Plan hat, den du dann in Kapitel 8, ausgefallene Tarnung, um das schon vorwegzunehmen, dann weiter ausführen darfst. Aber natürlich noch die Frage, ob du sonst noch irgendwas anzumerken hast zu dem Kapitel.
Jo, es ist ja recht spannend zu sehen, oder der Aufmacher finde ich sehr, sehr fragwürdig. Also es wird ja immer wieder dieses Snobismus-Thema, was du eben angesprochen hast, angeführt. Eitelkeit, Wiederherstellung einer Identität. Aber jemand, der auf der Flucht ist, der gesucht ist in fast allen Ländern dieser Welt, hat jetzt sein Land gefunden, wo ihn keiner ausliefert, ans Messer liefert. Und kontaktiert ein Land, das er bedroht hat, weil da seiner Meinung nach die besten Leute für diese ganze Adelsgeschichte stecken. Und begibt sich damit halt wieder in Gefahr, dass das vielleicht an die falschen Leute geraten könnte, wie es jetzt in dem Fall halt einfach gelaufen ist. Obwohl da viel auf Sicherheit und Verschwiegenheit und Pipapo liegt. Aber es ist doch ein unnötiges Risiko, was ich eingehe, um eventuell wieder entdeckt zu werden. Also, wie gesagt, vielleicht lässt sich das mit dieser ganzen Eitelkeits-Snobismus-Geschichte verargumentieren. Aber es ist ja anscheinend auch sehr leicht zu widerlegen, dass er ein Bleuville ist, weil das optische Merkmal nicht passt und Basilisk ja auch irgendwie sagt, ja, auch sonst zieht es irgendwie nicht danach aus, als wäre er da abstammend. Also das hat er mit seinem bisschen Recherche jetzt schon rausgefunden.
Nee, total.
Und das ist ja dann irgendwie ein bisschen strange.
Ja, total. Ich finde auch, das ist ein riesen Risiko, weil du ja, wie du sagst, also zum einen machst du dich ja doch wieder angreifbar, weil du musst ja auch die Kanzlei beauftragen. Klar, die können irgendwie noch sagen, jo, okay, wir sind sehr verschwiegen, ist deine Kanzlei des Vertrauens, was weiß ich. Da könnte man vielleicht noch viel unter der Decke halten, aber in dem Moment, wo die Kanzlei ja rausgeht und zumindest ein paar Key-Informations über Blofeld an denjenigen, wer auch immer das sein wird, in dem Fall war es Sable, liefert, der das rausfinden soll, ob Blofeld ein Bleuville ist oder nicht. Ich meine, es ist ja eh alles nur rumgeflunkert. Ja, machst du dich ja extrem angreifbar und gibst ja Informationen raus, die du ja nicht unbedingt rausgeben müsstest. Und ja, sehe ich genauso, an Land sich zu wenden, dass du selbst bedroht hast und die dich als quasi Nationalfeind auserkoren haben, ist vielleicht auch nicht das Schlauste. Total.
Yes. Okay, dann widmen wir uns der ausgefallenen Tarnung. James pitcht seine tolle Idee, Blofeld nun endlich zu fassen, dem guten alten M. Doch dieser stellt sich als kein Fan von James' Charade heraus. Auch das Themenfeld der Heraldik spielt in M's Welt keine ernstzunehmende Rolle. Was ein Pech. Doch mit genügend guten Argumenten und der passenden Vorbereitung kann James seine Idee durchbringen und sich gegen den skeptischen M und den ebenso wenig begeisterten Stabschef durchsetzen. Wenigstens Mary Goodnight ist optimistisch, James noch einmal lebend zu sehen. Also nichts wie in die Bücher und ran an den Schreibtisch. Jetzt wird gebüffelt.
Sehr schön.
Also ich habe es ja quasi schon erwähnt. Wir haben einen kleinen Sprung. Wir befinden uns im Büro von M und ja, James stellt seine tolle Idee vor, die der überhaupt nicht geil findet. Er fragt James, was er da zur Hölle für eine lächerliche Rolle spielen will. Also wie hat er sich das vorgestellt, so ohne irgendwelche Kenntnisse? Will er da alleine in die Höhle des Löwen? Also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und James ist nun in einem anderen Setting. Also eben war er noch bei Sable, der auf seiner Seite war, der die Idee Idee unterstützt hat, mit angeregt hat. Und jetzt ist er bei M, der das Ganze sehr, sehr skeptisch betrachtet. Und jetzt wird auch James relativ unsicher und überlegt, ob das wirklich so eine smarte Idee war, weiß ich nicht. Aber er führt auch hier das Argument des Snobismus bei Blofeld an und sagt, der fällt da safe drauf rein. Der ist so gierig nach diesem Titel, der macht alles.
Mhm. Aber hattest du an der Stelle das Gefühl, dass er einfach nicht nur dem Basilisk paraphrasiert, so? Wo ich mir ja, so sicher gedacht habe, so, alter Bond, du hast selber echt gar keinen Plan. Ich finde die Fragen von M schon berechtigt.
Ja, sicher, weil ich glaube, in dem Gespräch mit Basilisk war James auch derjenige, der gesagt hat, na ja, aber ist das denn so eine Bank jetzt, die Idee? Läuft das? Ja, das läuft.
Na, das kann man schon so hindrehen.
Und ja, jetzt, wie du schon sagst, es wird einfach 1:1 paraphrasiert. Und es kommen dieselben Argumente, hochtrabender Titel, Ehre, Stolz, Snobismus. Und ja, das läuft. M findet, das ist kompletter Schwachsinn und gibt selber gar nichts auf seine Titel, weil er hat tatsächlich, so weiß es James, einen sehr, sehr hohen, nämlich Knight Commander St. Michael and St. George. Das ist irgendwie eine sehr, sehr hohe, sehr, sehr seltene Auszeichnung, die er gerne komplett unter den Tisch kehrt. Also er gibt da gar nichts drauf, dekoriert sich nicht damit. Und James sagt, ja, ich habe da die Rolle des Sir Hilary Bray, die ich gerne annehmen würde. Das ist ein Freund von dem guten Sable mit hochtrabendem Titel und einer hochdekorierten Ahnenreihe. Das Gute ist, der lebt in der Abgeschiedenheit in Schottland und keine Sau kennt den. Der macht sein Ding alleine in der Isolation und er sieht sogar James laut Aussagen von Basilisk relativ ähnlich. M kann James nach wie vor nicht ernst nehmen, will aber nun trotzdem wissen, ja, wie er sich das Ganze vorstellt in seiner Rolle des Sir Hilary. Ja, James sagt, ich brauche zum ersten Mal einen falschen Pass für die Schweiz, damit ich da überhaupt hinkomme. Dann muss ich den Stammbaum von Sir Hilary auswendig lernen, weil es mal irgendwelche Fragen kommen. Dann muss ich mich fachlich noch vorbereiten auf alles, was mich Blofeld fragen könnte, beziehungsweise was ich da an Fachwissen haben sollte. Und es dann noch schaffen, den guten Ernst ins Ausland zu manövrieren, wo er dann gefasst werden kann, weil in der Schweiz geht's ja nicht. Also der Köder muss eine Bank sein. Der muss richtig funktionieren. Jetzt fragt M natürlich, ja, das hast du eben auch mal angeteasert, wenn wir doch jetzt den Zugang zu diesen Anwälten haben, warum zur Hölle erpressen wir die nicht, um so die Adresse rauszufinden? Wir können die doch unter Druck setzen, mir nichts, dir nichts, haben wir da die Postleitzahl oder die Hausnummer vom Ernst. Und dann reißen wir dem die Bude ein. Dann sagt James, naja, M, der bezahlt denen Millionen und Milliarden an Geldern. Die werden den Teufel tun, ihre goldene Wollmilchsau zu verkaufen. Und selbst wenn wir den so sehr, oder die Gebrüder Gumboldt da so sehr unter Druck setzen, dann informieren die dem vorher, um nochmal abzukassieren. Das Ding muss man doch mitnehmen. Ja, M sagt, er wünscht keine Belehrung der Schweizer Steuern und Geldgeilheit, das wüsst ihr alle selber. Jetzt soll mal der neunmal kluge James endlich mal einen Gang runterschalten. Die Nummer, die er gerade vorschlägt, ist zum Scheitern verurteilt, also da sieht er überhaupt keine Hoffnung. Aber es ist halt alles, was sie haben, also go for it, James. Er klärt alles Nötige mit dem Stabschef und dem Premier und kümmert sich darum, dass es läuft, auch wenn er das Gefühl hat, das läuft eher bergab. Ja, dann geht ein bisschen Zeit ins Land. Der November geht in den Dezember über und James drückt die Schulbank mit Heraldik, Heraldik und noch mehr Heraldik. Und wird dann noch von Goodnight gefoppt unter seinem neuen Alias, an den er sich jetzt endlich mal gewöhnen muss, nämlich den guten Sir Hilary. Das kränkt ihn ein wenig, aber ist ein gutes Training, um damit umzugehen. Der Austausch mit den Advokaten in der Schweiz verläuft jetzt mittlerweile relativ zäh. und die stellen natürlich sehr viele penible Fragen zur Notwendigkeit dieses blöden Besuchs, zur detaillierten Vita von Sir Hillary und so weiter und so fort. Also es wird immer detaillierter, immer mehr Fragen und man ist nicht so begeistert von der Idee. Doch letztendlich beißt der Fisch an und es wird zu einem Treffen zugestimmt. Sie, also die Advokaten im Sinne von Blofeld, beten um einen spezifischen Termin und James sagt, nö, der passt mir nicht. Ich hätte gern am 22. hätte ich Zeit, also 22. Dezember, da könnte ich mir das mal einberaumen, einfach als Test, um zu gucken, wie sehr denn der Köder am Haken baumelt. Und tatsächlich lässt sich Blofeld oder seine Anwälte darauf ein und sagen, okay, dann machen wir das so, uns ist das so wichtig, dann soll er halt 2 Tage vor Weihnachten kommen. Kurz vor Abflug wird Bond dann nochmal vom Stabschef gebrieft. Er reist komplett allein, ohne Ausrüstung. Sein Kontakt bleibt Basil, den er mit geheimen Botschaften füttern darf. Also offiziell darf er ihm schreiben, aber über die Mission halt nur in einer verschlüsselten Form. Und der soll gucken, dass der Kontakt aufrechterhalten wird. Und dann muss er halt auch noch versuchen, Blofeld mit seinem Ahnentrick da irgendwie nach idealerweise Augsburg zu bringen, wo ja da eine naheliegende Verbindung wäre und da könnte man ihn dann fassen. Also das ist ihm auch alles nicht so geheuer. Nur ein paar wenige wissen von dieser Mission überhaupt, nicht mal Station Z. Und der Deckname der Operation lautet Corona. Finde ich sehr passend, sehr gut. Sehr gut, ist auch der Zeitvergleich da, auch wenn es eine ganz andere Thematik ist, aber da gehen bei manchen die Alarmsirenen an. Ja, auch James' Todeswahrscheinlichkeit wird zur Debatte gestellt. Wenn er aufliegt, ist er sofort tot, ist ja allen klar. Blofeld und James, nach dieser Feuerballaktion ist der eine nicht mehr so gut auf den anderen zu sprechen. Und wenn, selbst wenn er in seiner Rolle des Sir Hillary bleibt und seinen Nutzen dargelegt hat, in welcher Form auch immer, ja, dann hat er ausgesorgt, dann wird er wahrscheinlich auch beiseitigt, dann ist es halt ein Unfall und keine offene Hinrichtung, aber das Resultat bleibt das gleiche. Deswegen soll James bzw. Basilisk ein paar Asse im Ärmel verstecken, um da irgendwie auf Zeit zu spielen oder seine Nützlichkeit im Nachhinein noch zu zeigen. Man merkt raus, dass der Stabschef auch überhaupt kein Fan von dieser Mission ist und tituliert sie als absoluten Blödsinn und man sollte sie nicht Mission Corona nennen, sondern Mission Blödsinn. James checkt dann noch mit Mary seine Reiseequipment. Das sind unter anderem etliche Bücher, benutzter Reisepass, damit das nicht so frisch wirkt, dass man da drauf reinfällt, und seine neue Identität. Und etliche Korrespondenzen, irgendwelche Schriftgeschichten, irgendwelche anderen Sachen, die ihn als Sir Hillary verifizieren. Er hat sich auch 2 feine Anzüge machen lassen, um seinen Titel gerecht zu werden, und eine neue Taschenuhr mit den Initialen von Sir Hillary. Also es wird an alles gedacht. Und er will jetzt auch von Mary mal wissen, was glaubst du denn? Siehst du eine realistische Chance, dass ich die Mission bewältigen kann? Oder wird das meine letzte sein? Und die sagt, ja, das läuft. Das läuft. Also ich habe da ein gutes Gefühl. Es ist alles top vorbereitet. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, dass du komplett unbewaffnet dahin gehst. Bin ich ein bisschen krank, aber gut. Und dann verabschieden sich die beiden, wobei dann auch Mary Goodnight eine kleine Träne verdrücken muss, um sich dann noch um James' Gepäck zu kümmern. James erkennt an, was für eine gute Frau Goodnight ist und naja, wenn da Tracy nicht wäre, vielleicht wäre da eine Chance, aber nun, ja, sein Herz hängt nun an Tracy. Die ist gerade wohl in Davos, also auch in der Schweiz, in einer Nervenklinik oder Nervenheilanstalt und hat James schon die ein oder andere Postkarte geschickt. James hat die Rückmeldung über das Ausland laufen lassen und hat auch die Klinik mal checken lassen durch den guten Molony, den kennen wir ja auch schon aus vorherigen Teilen, und der hat gesagt, Topladen, 5 Sterne, ist gut, läuft, mach dir keine Gedanken. James ist aber selber noch nicht so ganz überzeugt, wann, wie, was, wo sie sich mal wieder sehen, treffen werden, aber hat ein gutes Gefühl, dass er so ein bisschen mehr in ihrer Nähe jetzt ist. Auf dem Weg mit dem Taxi nach Hause geht er seine Abendplanung durch, bestehend aus sehr viel Wodka, ein paar Schlaftabletten noch und einem maximalen Grad an Verdrängung von Ängsten und Befürchtungen. Und mit dieser Hiobsbotschaft verabschieden wir uns aus Kapitel 8.
Sehr schön. Ist auf jeden Fall auch wieder wild, ohne dass den Segen von den 2 Chefs, naja, den hat er ja eigentlich schon direkt bekommen, aber ohne den wirklichen Segen. Ja,
als Notlösung. Genau. Also, da ist ja keiner, steht dahinter und sagt, boah, super, aber, James. Und da bist du ganz alleine drauf gekommen, Wahnsinn. Genau.
Keiner steht da und klatscht, aber gleichzeitig hat auch keiner eine bessere Idee. So, ja, lass uns doch anders probieren. Gibt's irgendwie auch nicht. So, ja, mangels an Optionen machen wir halt mal. Wird schon alles schief gehen. Also ich bin gespannt.
Ja.
Aber ich würde sagen, lass uns in Kapitel 9 Irma die Schreckliche einsteigen mit dem folgenden Teaser. Nur eine leichte Anspannung und eine kostenlose Rundreise über traumhaft schöne Winterlandschaft. Es geht nicht ganz schlecht los für unser Geografie-Ass. Wäre er doch nur auf dem Weg zum unter ihm leuchtenden Après-Ski-Mekka St. Moritz, um sich ein paar reinzulöten und ein bisschen die Hänge runterzurutschen. Aber nein, es muss ja mal wieder die Arbeit sein. Und während das Gipfeltreffen zweier Hochstapler noch aussteht, hat es Bond mit seiner Kofferträgerin und Eintrittskarte in den exquisiten Gloria Club mal wieder besonders gut getroffen. Die Hexe vor dem Herrn nimmt sich seiner an. Das ganze Auftreten hätte hexenhafter und unsympathischer nicht sein können. Und zu allem Übel, Freigang gibt's wohl nur auf ihr Geheiß hin. Na, das sind ja mal wieder bombastische Aussichten. Ja, nächster Tag. Bond macht sich auf die Reise und macht seine ersten Erfahrungen als Mann mit Titel und kommt sich dabei aber absolut dumm vor. Er will sich als Baronet oder Baronett fühlen, hat Bock, das so richtig einzusteigen und merkt dann doch schnell so, Junge, das bist du halt absolut nicht. Und sind wir ehrlich, musst du auch nicht sein. Der echte Sir Hillary entspricht jetzt auch nicht unbedingt diesem Bild. Der ist irgendwo in der Walachei barfuß irgendwelche Vögel beobachten und jagen. In Schottland oben, sei es drum. Das heißt, erste Tat, als er das feststellt, wir sind mittlerweile am Flughafen, einen zweiten Brandy bestellen und den sich erstmal reinleeren. Dann sieht die ganze Welt schon mal ein bisschen entspannter aus. Auf dem Flug macht er sich dann Gedanken, was könnte denn kommen, was wird werden. Er soll abgeholt werden von irgendeiner Sekretärin, dann soll er den Graf kennenlernen am Abend oder halt einen Tag später. Das stand halt irgendwie auch noch nicht fest. Also ist alles noch ein bisschen offen geplant und man wird halt sehen, was kommt. Und ja, Bond fragt sich natürlich auch, wie wird unser guter Blofeld aussehen. Er vermutet mal, natürlich stark verändert. Mal sehen, ob sie sich gegenseitig erkennen. Er geht mal davon aus, dass er ihn auf jeden Fall wieder erkennen wird. Insgesamt ist er natürlich auch leicht nervös. Das kann auch ein delikates Mittagessen im Flugzeug und eine nicht minder delikate Stewardess nicht davon abbringen, diese Nervosität die ganze Zeit im Kopf zu haben. Und kurz darauf sind sie aber dann auch schon in Zürich gelandet. Und ja, Bond ist noch nicht richtig aus dem Flieger eigentlich raus. Da wirft sich schon eine gewisse Irma Bund an ihn als Abholservice heran. Das heißt, er kann nicht mal richtig durchschnaufen und wird dann schon bemuttert von einer, wie Bond sie beschreibt, einer Hexe, die auch passenderweise mit Skihelm erscheint. Finde ich sehr skurril am Flughafen, aber offensichtlich mit Schutzbrille, also Skibrille und Skihelm. Und was auch sofort ins Auge sticht, ein richtig krasser Sonnenbrand, wo sich schon so richtig schön die Haut abschält. Ja, Bond denkt sofort, das kann nur Irma die Schreckliche sein. Und damit hat er ja offensichtlich recht. In der Vorhalle bemerkt er dann, dass noch zwei weitere Personen oder weitere Personen generell in der Vorhalle warten, die sie beobachten. Und Irma nickt einem davon unauffällig zu. Das kann sich Bond also dann schon denken. Sie sind hier nicht alleine. Und nebenbei wird dann auch noch sein Gepäck gecheckt. Und das Allerschlimmste ist aber, dass er dabei Smalltalk führen muss. Immerhin erhascht er einen Blick auf den Ausweis von Irma und sieht dann so, ah ja, hier werden große Geschütze aufgefahren. Die gute ist von der Bundespolizei offensichtlich oder offiziell zumindest. Das heißt, er rechnet eins und eins zusammen. Der Einfluss von Blofeld in der Schweiz ist auch schon groß. Dann gabelt sie eine Limousine auf und los geht's. Aber gar nicht so lange. Es geht nur rüber zu einem anderen Hangar und dort erfolgt dann der Umstieg in einen entspannten Heli. Und es geht mal hoch hinaus, was Bond, ja, jetzt erstmal nichts krass oder nichts krass Ungewöhnliches ist. Helikopter ist er schon geflogen, aber ja, Irma versucht ihn ohne große Emotionen für diesen Helikopterflug zu begeistern. Ja, und sagt so, ach, guck mal, wie schön das ist, aber anscheinend ist ihr Ausdruck eigentlich immer eher negativ im Gesicht. Das heißt, sie ist gar nicht mal so überzeugt und möchte es Bond jetzt auch nicht unbedingt schön machen. Und Bond spielt das Spiel natürlich mit und ja, super und ist doch wunderbar. Und sie nehmen Kurs eben auf die Berge Und ja, so schön, dass Bond bzw. Hillary die Berge eben so liebt, wie er ihr dann mitteilt. Es ist ja klasse, dass er die jetzt mal von oben interessiert oder von oben sehen kann. Allerdings gibt er sich relativ schnell dann auch desinteressiert und versucht, obwohl er es ihn unterbewusst oder eigentlich als Bond und nicht in dem Charakter von Sir Hillary extrem interessiert oder die Berge doch ziemlich liebt und sich auch sehr, sehr gut auskennt, schnappt er sich trotzdem eine Zeitung und liest sie einfach voll durch, einfach nur, um nicht Smalltalk führen zu müssen. Natürlich, nebenbei erhält er so ein bisschen oder behält er so ein bisschen die großartige Landschaft im Auge. Das ist ja keine Frage. Und natürlich entgeht ihm auch nicht, dass sie ins Tal von Davos eintauchen oder einfliegen. Du hast vorhin gesagt, da unten hockt irgendwo Tracy und er stellt sich vor, dass er gerade mit seinem Heli über die Klinik drüber knattert. Viel Zeit hat er aber auch nicht, sich das vorzustellen, denn dann schwenken sie auch schon rüber nach St. Moritz und erinnert sich ein bisschen an seine Kindheit zurückversetzt, wie schön es doch da ist. Und da unten, da gibt es jetzt sicher auch ein ganz geiles Après-Ski, da hätte er eigentlich auch nichts dagegen. Und überhaupt die ganze Gegend ein Träumchen. Und wir merken, dass Bond sich sehr, sehr gut in den Alpen auskennt und sich schon gleich mal so ein bisschen die Situation und die Umgebung einprägt, um zu wissen, wo er sich eigentlich befindet. Und deshalb verfliegt dann auch kurz vor Ankunft sein gespieltes Desinteresse und fragt dann schon nochmal genauer nach, sag mal, Irma, wohin sind wir jetzt eigentlich unterwegs? Kannst du mir das mal sagen? Ich merke gerade, wir nehmen Kurs auf eine bestimmte Bergspitze. Da oben sehe ich auch ein Gebäude und eine Seilbahn. Was machen wir hier eigentlich? Ja, die Auskünfte sind eher spärlich. Aber das macht ihm nichts, denn Bond weiß plötzlich ziemlich genau, wo sie sich befinden. Und ja, dadurch, dass er mit Irma nicht so richtig warm geworden ist, merkt er dann beim Aussteigen, dass er ihr am liebsten einfach einen Arschtritt verpassen würde, wie sie ihren fetten Hintern hinten aus diesem Heli raus hieft und er einfach nur denkt, so, oh, die geht mir jetzt schon hart auf die Nerven. Da wäre ein kleines Problem weniger, wenn wir die schon mal beiseite schaffen würden. Ja, die Eiseskälte vor Ort, weil sie sich halt ziemlich hoch in den Bergen befinden im Winter, lässt ihn gar nicht so super viel Zeit draußen verbringen wollen. Dennoch nimmt er sich die Zeit, weil er sich einfach umsehen will und schauen will, was haben wir denn hier Schönes oben auf dem Gipfel. Und da sieht er zum einen einen schönen langen Flachbau mit Seilbahnstationen, ein Chateau-ähnliches Gebäude mit einer richtig krassen, nicen Veranda, die wahrscheinlich im Winter eher weniger genutzt wird. Und ein viertes Gebäude, das er erstmal nicht zuordnen kann. Und bevor er sich da auch länger Gedanken machen kann, wird er quasi von Irma in das erste Gebäude reingezogen. Und es ist kein geringeres als der Piz Gloria Club. Der ist natürlich auch nur für Mitglieder, das heißt, er hat Glück. Seine Eintrittskarte hat ihn gerade mit reingebracht. Und immerhin, es ist schön warm innen drinne. Und der Empfangsbereich ist auch nicht weit von seinem Zimmer entfernt. Das ist doch eigentlich auch nicht schlecht. Ja, das Zimmer ist eigentlich auch ganz nett. Super Panoramafenster, recht gemütlich eingerichtet, so wie man es aus Österreich und der Schweiz eben kennt, von solchen Berghütten. Fand ich auch spannend, dass in dem Moment Österreich verglichen wurde und nicht die Schweiz. Zumindest bei mir, obwohl wir uns in der Schweiz befinden. Aber es war wohl Österreich-typisch. Und so ein bisschen kitschig, aber doch ganz nett. Kann man sich schon gut dran gewöhnen. Außerdem haben wir da noch eine Bar, Clubräume und ein Restaurant, also für alles ist gesorgt. Und ja, Bond erstmal nicht unzufrieden, könnte man es vielleicht aushalten lassen. Im Zimmer angekommen, denkt er sich so: Endlich kann ich meinen ganzen Scheiß ablegen. Ich renne hier in der Kutte rum wie ein Gestörter. Es geht mir langsam hart auf den Sack. Aber Irma, nee, da lasse ich dich erstmal nicht alleine. Die hat da ein bisschen andere Pläne und entscheidet sich dafür, ihm erstmal alle Regeln des Clubs zu erklären. Was Bond findet, ja, ist durchaus sinnvoll, aber ich hätte auch gerne mal 5 Minuten Ruhe gehabt. Nun ja, wir erfahren, dass der Gipfel Eigentum des Grafen ist, mal eben so chillig. Zusammen mit der Gemeinde hat er da einen Deal, einen Krummen gedreht und hat gesagt, so komm, lass mal hier eine Seilbahn hochbauen, dann bewirtschafte ich das Ganze. Ich biete auch ein bisschen Skifahren und Bobfahrten an, ist doch auch ganz schön. Und überhaupt insgesamt ist der ganze Ort aber dann auch sehr beliebt geworden beim Tourismus und bringt auch ganz nettes Geld natürlich rein, aber insgesamt ist es natürlich nur Nebentätigkeit. Das Wichtigste ist das Lebenswerk und das ist das Institut für psychologische Forschung. Und der Graf, kein geringerer als ein führender Experte bei der Allergienforschung. Und Bond sagt so: Jo, pff, komisch, hätte jetzt nicht mitgerechnet, aber ist ja schön, dass ich an nichts leide. Und ja, das Ganze befindet sich wohl dann in diesem vierten separaten Gebäude, wo Bond bisher noch keinen Zutritt hatte und das nicht wirklich gesehen hat. Und hier in seinem Gebäude zusammen mit Bond sind eben die ganzen Patienten untergebracht, was ihn dann so ein bisschen hellhörig werden lässt. Und ja, Deshalb lenkt er dann aber auch mal das Gespräch ein bisschen ab und sagt so, ja, wie sieht's eigentlich aus? Ich würde gerne den Grafen treffen, ich habe auch noch einiges zu tun. Kannst du mir mal sagen, was hier eigentlich Sache ist? Ich bin viel beschäftigt, sowohl in London als auch hier. Also ewig kann ich auch nicht bleiben, deshalb wäre es doch schön, wenn wir mal schnellstmöglich einen Termin ausmachen. Und genau, so kriegt er dann eben die Antwort, dass morgen um 11 Uhr das Ganze geplant ist. Mit seiner Wichtigkeit hat er durchaus die gute Irma ein bisschen beeindruckt, die sich dann sehr bemüht. Und es wird auch gleich noch ein zweiter Tisch für Bond bestellt, dass er hier super toll arbeiten kann. Und in dieser Situation wird es aber dann ein bisschen peinlich für Irma, weil sie auf einmal eingestehen muss, ja, Bond, vielleicht sind wir hier in einem gefängnisähnlichen Zustand. Du kannst halt aus deinem Raum selber nicht raus. Du musst halt klingeln und fragen, ob ich dir öffne. Natürlich musst du auch noch nett fragen, weil sonst öffne ich nicht. Das ist halt ein bisschen unpraktisch, aber Sir Hillary, glauben Sie mir, das ist alles gut, das kriegen wir super hin. Hier rennen noch ein paar andere Zimmerzofen durch die Gegend, die hier auch noch deinen Aufpasser spielen können. Das passt schon. Und um das Ganze zu übertünchen, lädt sie ihn dann um 18 Uhr zu der Erholungsphase, wie sie es nennt, ein. Da darf er dann Cocktails mit den hübschen Mädels schlürfen, die hier gerade nämlich alle als PatientInnen, weil offensichtlich auch nur an weiblichen PatientInnen geforscht wird, eingeladen. Und ja, das ist erstmal soweit alles. Bond kann sich dann endlich entspannen, weil sie das Zimmer verlässt. Er ist schon ein bisschen durch und stellt allerdings auch fest, dass er sich hier eine ganz schöne Scheiße reingeritten hat, weil er eben auch schon vermutet, dass das ganze Zimmer auch abgehört wird und sich natürlich denken kann, wie hier die verschiedenen Sachen ablaufen, wie die Sachlage vor Ort ist. Ja, und es sind also super Voraussetzungen, durchgehend beobachtet zu werden. Und du darfst uns in Kapitel 10, das überlasse ich diesmal dir natürlich, den Titel, darfst du uns sagen, wie es weitergeht.
Jo, sehr spannendes Kapitel mit einem sehr spannenden Aufmacher von eben dieser Location rund um den Piz Gloria. Klingt auch tatsächlich ein bisschen eine Nummer größer als jetzt im Film, durch die verschiedenen Gebäude und nicht diesem einen zentralen Gebäude, auch mit der Skipiste, die anscheinend öffentlich zugänglich ist, weil sie ja Geld erwirtschaftet. Also dieser monetäre Aspekt wird hier viel stärker beleuchtet, dass es einfach eine Maschine ist, um Geld zu drucken. Ja.
Und so gesehen ja, eigentlich auch noch realistischer, weil du so die Deckung ja viel besser aufrechterhalten kannst, wenn du sagst, ja komm, ich mache einen schmutzigen Deal mit der Stadt, die zahlen mir vielleicht sogar die Hälfte, dafür mache ich es öffentlich. Da kann ich mich doch ganz gut hinten dran eigentlich verstecken, wenn die Leute hier hochkommen, denen gefällt es auch, dann mache ich es allen recht und dann mache ich halt noch einen exquisiten Gloria-Club, da kann ich kontrollieren, wer rein und raus geht, weil es nur für Mitglieder ist. Also, finde ich vielleicht fast noch mal einen Ticken besser gelungen als im Film, so, oder realistischer, aber... Also ohne jetzt natürlich zu wissen, wie das in so einem Business abläuft. Ich verschleiere meine Identität tatsächlich nicht.
Ah, auch spannend fand ich den Zwischenstopp in Basel, bevor es nach Zürich ging. Mhm. Warum das musst du nochmal einen Zwischenstopp machen, wenn es 100, ich glaube roundabout 100 Kilometer trennen die beiden Städte?
Vor allen Dingen mit dem Flugzeug, ne? Wenn er jetzt im Zug unterwegs gewesen wäre. Ich habe das rausgeschnitten, weil ich dachte, es ist nicht so interessant. Aber es ist schon ein guter Punkt von dir. Die damalige Flugroute war anscheinend, ja... Lass nochmal in Basel zwischenlanden. Wahrscheinlich ist er zwischendrin noch in Brüssel gelandet und nochmal in Frankfurt.
Ja, davon wurde ja nie was erzählt, dass er in Frankreich irgendwo mal zwischengelandet ist. Das hätte ja Sinn ergeben, aber naja, keine Ahnung. Ich dachte, jetzt habe ich mich verlesen, weil, wie gesagt, dass die zwei Städte trennt jetzt nicht so viel Distanz. Gerade in der Luft ist das halt, ja, lächerlich, aber.
Absolut.
Naja.
Ich musste da auch ein bisschen schmunzeln, tatsächlich. Das stimmt.
Gut, Kapitel 10 hat den treffenden Titel 10 umwerfende Frauen. Ein denkwürdiges Abendessen. Kommt ein Brite und 10 vollbusige Frauen in eine Bar. So oder so ähnlich. Sir Hillary bekommt die Chance, sich vielen reizenden Damen vorzustellen und seinen Charme spielen zu lassen. Das scheint gar nicht mal so einfach, vor allem unter den strengen Blicken von Irma Bunt. Wie gut, dass der alte Hilly diese mit seinem Fachchinesisch beeindrucken kann und die Damenwelt mit einem kleinen Partyspiel bezirzt. Das ist mal ein Icebreaker. Nur scheinen die anwesenden Damen einige sehr merkwürdige Essensgewohnheiten an den Tag zu legen. Was diese wohl zu verbergen haben? So, es geht nicht direkt zum Abendessen, es geht erstmal zur Bar, wo man sich erstmal einen Drink genehmigt. Und die wirkt laut Bonds Beschreibung wie ein Männertraum, eine klassische Tiroler Stube mit vielen elektrischen Lichtern, einem offenen Kamin und anscheinend kein Ort, an dem man sich gerne länger betrinken möchte. Also er baut da irgendwie so eine Illusion auf, wo ich sage, oh ja, klingt doch eigentlich ganz nett. Und sagt dann aber, ja, ist eigentlich furchtbar. Hat einmal meiner Fantasie einen Streich gespielt, aber gut. Im Raum sitzen die vermutlich schönste Damengruppe, die James je gesehen hat, mit Ausnahme von Irma Bunt. Die muss natürlich erwähnt werden, weil die ist ja hässlich wie die Nacht. Mit einer weiteren modischen Verfehlung, einem Oberteil, was anscheinend sehr, sehr eng anliegt und nicht so sonderlich farblich attraktiv wirkt. James wird schnell warm im Raum und er begutachtet die hervorstehenden Brüste unter den Oberteilen der jungen Dame. Zitat an dieser Stelle, bitte ja. Vermerken, alle ZuhörerInnen da draußen. Er wird zwischen Bunt und einer vollbusigen Blondine platziert, auch wieder Zitat. Und fühlt sich da eigentlich ganz wohl, also gut, mit Bunt nicht so, aber die Dame zu seiner anderen Seite scheint wohl ganz nett zu sein. Und James bestellt erstmal einen starken alkoholischen Drink und muss das geschwätzige Treiben erstmal so ein bisschen verarbeiten, analysieren, weil er ist ja gerade irgendwie der einzige Hahn im Hühnerstall von so mit 20ern anscheinend, also nicht so ganz sein Semester, aber das hat ihn ja noch nie abgehalten. Und die sind natürlich alle sehr an seinem Titel interessiert und sehr an seiner Arbeit interessiert. Ja, glaube ich nicht. Aber gut. Und James beobachtet irgendwie, dass er der Einzige ist, der richtig harten Alkohol trinkt. Die anderen trinken entweder gar nichts oder so angenehme Damengetränke. Also sagt er sich, okay, da muss ich meine Spur zurücklegen. Heute jetzt nicht kompletter Exodus, sondern nur so zum Spaß haben. Und dann lässt er sich von seiner Nachbarin mit dem Namen Ruby nochmal alle Leute in Ruhe vorstellen, weil er sich das beim ersten Mal nicht merken konnte. Spoiler, beim zweiten Mal klappt es eh nicht schlecht. Und schnappt währenddessen einige Gesprächsfetzen auf, die sich so im Raum rumtummeln und schließt darauf, dass die Damen irgendwie gerade das Skifahren so ein bisschen am Erlernen sind und irgendwie sehr mit sehr hohem Respekt vom Grafen sprechen und heimliche Blicke in Bunts und seine Richtung gehen, um zu gucken, ob man die Etikette bewahrt, ob man die entsprechende Höflichkeit am Tisch bewahrt und nicht einen drauf bekommt. James zerbricht sich nun den Kopf, was er von dieser Gruppe halten soll. Anscheinend sind alle irgendwie aus dem Großraum Great Britain, aus der Arbeiterklasse, also wirken jetzt nicht so richtig rich, aber gute Mädchen, die eine gewisse Etikette gelernt haben und sich auch nicht so einfach von jedem Typen angraben lassen. Also da würde dann erstmal schnell eine Absage erteilt werden. Ist eine spannende Mischung für unseren James, weil das ist ja eigentlich eher so sein Metier, mit Stil und Charme in die Höschen der Damenwelt zu gelangen. Mal gucken, ob es hier auch so klappt. Ruby fragt jetzt, ob er alle kennt oder ob er jetzt von allen verstanden hat, wer sie so sind. Sagt er, nee, sorry, ist ein bisschen viel für einen Abend. Er hat sich Mühe gegeben, aber das klappt nicht so schnell. Und er merkt auch bei Ruby, dass sie irgendwie eine spezielle Erziehung genossen hat oder zumindest von der alten Schule ist. Sie lacht nie wirklich auffällig, sondern sie kichert eher still und leise. Und beim Niesen ist es auch eher ein verhaltenes Niesen, also ein sehr bedächtiges Niesen. Und beim Essen wird auch darauf geachtet, dass der Mund kaum geöffnet wird. Dann fragt James, ob jemand was trinken möchte. Und sagt Ruby, ja, gerne. Bunt sagt, oh, so eine Apfelschorle würde ich auch gerne nehmen, Mr. Bond.
Hillary.
Bray, ne?
Hillary Bray, ja, genau.
Ja, Mr. Bray, den würde ich auch nehmen. Und eine weitere Dame namens Violet will keine Cola mehr nehmen, weil davon kriegt sie Blähungen. Und mit diesem Kommentar kommt die gute Ruby gar nicht klar. Das ist ein bisschen unter der Gürtellinie, so ein Kommentar. Das geht gar nicht. James Will denkt sich, boah, das ist hier eine richtig lahme Veranstaltung, das ist gar nicht meins, die haben alle gerade mächtig noch den Stock im Arsch, wir mischen den Laden hier mal auf, ich habe da doch mal in irgendeiner Spielunke ein Spiel aufgeschnappt, das ist das jetzt, das setze ich an und dann läuft's hier. Es geht nämlich darum, wer dann bezahlen muss, das kann man mit diesem Spiel ganz einfach rausfinden, deswegen bestellt er so eine Art großes Glas mit einer Serviette, die er darauf ausbreitet, sodass sie nicht im Wasser liegt, aber eine Oberflächenspannung erzeugt. Und auf diese eine Münze drapiert. Dann braucht er noch drei Kontrahentinnen mit jeweils einer Zigarette. Und dann geht es darum, Löcher in diese Serviette zu aschen, sodass ein Spinnennetzmuster entsteht. Und bei dem oder der Verliererin fällt die Münze eben in das Glas und die Person darf halt bezahlen. Das ist ein Spaß für Jung und Alt. Alle sind begeistert. Bunt moderiert das Ganze, als hätte sie selbst das Spiel erfunden. Also eine Glanzleistung auch von ihr an der Stelle. Und James opfert sich natürlich als Gentleman und verliert mehr oder weniger freiwillig. Und das glorifiziert Bunt auch und sagt, ha, und jetzt geht die Runde auf unseren guten Sir Hillary. Und ja, damit ab zum Essen dann auch.
Eine richtige Sympathieträgerin, also. Die safe. Arbeitet auch schwer an ihrem guten Ruf.
War aber ein ziemlicher Icebreaker. Die Mädchen wollen jetzt unbedingt das Spiel wiederholen. James sagt, ja, heute haben wir anscheinend keine Zeit mehr dafür. Morgen aber gewiss doch. Ist doch gar kein Problem. Und er hat den Augenschein des Spießers oder Snobs jetzt durchbrochen. Und hat jetzt, also die Damen haben jetzt keine Angst mehr, mit ihm zu sprechen. Die Stimmung ist einfach grundlegend aufgelockert. Es geht zum Essen. Die Sitzordnung bleibt die gleiche. Und James fragt sich die ganze Zeit, was Blofeld hier wohl im Schilde führt. Und ist sich sicher, die schwerste Rolle seines Lebens zu spielen, mit seiner neuen Identität nicht aufzufallen und nebenbei noch irgendwie zu gucken, dass man Blofeld noch irgendwo hinbekommt, ohne aufzufallen, dass man auch von der Materie, die man hier eigentlich verkaufen möchte, wenig bis nichts versteht. Schwierig. Es hat irgendwie den Anschein, als hätte Blofeld sehr viel Geld in diese ganze Anlage und das ganze System gesteckt und möchte davon langfristig profitieren, also eine gute Anlagestrategie. Er hat es geschafft, der Gemeinde oder den Ortschaften drumherum eben gut zuzureden, dass sie auf seine Seite kommen und eben diesen Lift mit bezahlen oder ihn bauen lassen. Dann wurden die Landwirte bequatscht oder überrumpelt oder eben bestochen, was auch immer am einfachsten war, um eben den Lift zu bauen. Und der daraus resultierende Wintersport ist natürlich eine Goldgrube. Zu dieser Zeit, jeder fährt Ski quasi, es ist ein sehr teurer Sport, man braucht teures Equipment. Und der Après-Ski nach dem Skispaß bringt auch noch mal richtig Geld in die Taschen. Und bei dieser Höhe, auf der der Pitz nun mal liegt, ist auch die Schneesicherheit überhaupt gar kein Problem. Also James erkennt neidlos an. Chapeau, Senior Blofeld, sehr gut. Jetzt will James so ein bisschen die gute Irma kitzeln und ein bisschen was rausfinden und fragt mal so ganz salopp in den Raum, naja, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Pitz, einem Berg und einer Alp? Und sie sagt, ja, das ist eine sehr gute Frage, ich habe gar keine Ahnung. Also ein Pitz ist ein Gipfel in der Schweiz, das kann ich Ihnen sagen, Sir Hillary, aber Berg und Alp, das kann ich gar nicht differenzieren. Hier bei uns in Deutschland, also es wird deutlich, dass sie aus Deutschland stammt, sind alle Erhebungen automatisch Berge. Also damit wird da gar nicht groß weiter differenziert. Und sie fragt letztendlich, ja, was interessiert Sie denn das überhaupt, Sir Hillary? Also warum müssen Sie das denn wissen? Und er sagt, ja, die Semantik und alles, was darum und Pipapo und die Worte an sich, das ist meine Arbeit, mein täglich Brot und das interessiert mich natürlich sehr. Und dann fängt er an, da was vom Pferd zu erzählen und der Bund zu verkaufen, dass sie quasi zur Königsfamilie gehört, mal übertrieben gesagt, weil es im Englischen gibt die Bounties oder die Brounties und das ist ein Adelsgeschlecht und da könnte sie tatsächlich abstammen von den Bronte. Und das ist natürlich alles an den Haaren herbeigezogen, stimmt überhaupt nichts, aber James tut halt immer so, als hätte er Ahnung. Und die gute Irma steigt voll drauf ein und erzählt, ja, das wäre ja spannend und tatsächlich gibt es da gewisse Verzweigungen, die in diese Richtung deuten könnte und ist natürlich total eingelullt vor dem Gedanken, sie könnten Herzogin sein. Und er erfährt durch diese ganze Scharade schon mal die Namen ihrer Eltern und denkt an Basilisk und wie einfach es ist, die Leute mit Snobismus ranzubekommen. Und diese Info mit den Eltern könnte vielleicht nochmal nützlich werden. Also man hat da ja auch direkt eine Information, die einen irgendwo tiefer reinführt. Dann wird ihm eine sehr erlesene Speisekarte gereicht mit sehr, sehr exquisiten und ausfallenden Gerichten, wobei er sich für ein Hühnchen entscheidet, was von Ruby geisteskrank gefeiert wird. Die sagt, das ist eine hervorragende Wahl. Sie liebt Hühnchen über alles. Es ist das beste Gericht. Ja, und nicht nur sie scheint irgendwie einen Faible für ein spezifisches Gericht zu haben, sondern auch alle anderen am Tisch haben eine abnormale Besessenheit von beispielsweise Kartoffeln oder einem extrem blutigen Steak. Also da scheint gerade irgendwie was zu laufen und James denkt sich, naja, vielleicht ist heute irgendwie, ja, Massephase angesagt oder Bruch der Diät, ich weiß es nicht. Man gönnt sich mal. Also sehr, sehr komisch. Und denkt sich jetzt auch nicht drüber weiter nach und fragt dann Ruby nach ihrem Nachnamen, um da die gleiche Scharade zu spielen. Doch das gefällt der Etikettenpolizei überhaupt nicht. Da interveniert Bunt scharf wie ein Terrier und sagt, es werden keine Nachnamen hier verraten. Das geht nicht. Das stört beim Heilungsprozess. Das hat etwas mit der Veränderung der Identität zu tun. Das geht nicht. Keine Nachnamen, nur Vornamen. Der Graf wird Ihnen das morgen alles erklären, Mr. Hillary, das ist gar kein Problem. Also erkundet sich James dann nach so Belanglosigkeiten wie den Skistunden, wie das so läuft. Sein Essen ist dann auch noch fantastisch, doch beim Essen fällt ihm auf, dass die Frauen wie ausgetauscht wirken. Es gibt quasi keine Gespräche mehr, keiner steigt mehr auf seine Floskeln ein, weil alle so fixiert auf ihr Essen sind. Und deswegen schaut sich James so ein bisschen das Personal an, die Kellner, und erkennt schätzungsweise drei Korsen, drei Deutsche, drei Balkan-Jungs und drei Slaven. Und das macht ihn stutzig. Er hat auch so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgelesen, dass die tagsüber teilweise Skilehrer sind oder an der Rezeption arbeiten oder sonstiges machen. Und das erinnert ihn irgendwie so ein bisschen an diese Spectre-Zeiten mit diesen kleinen, mit diesen Zellen aus spezifischen Gruppierungen. Und das geht doch sehr in diese Richtung. Und naja, vielleicht ist das ein Überbleibsel dessen oder vielleicht ist auch die ein oder andere Person ein Überbleibsel der Spectre-Zeit. Also sehr, sehr spannend. Nach dem Essen verabschiedet sich James sehr, sehr schnell auf sein Zimmer, also bringt nicht den Abend bei den Mädels. Und um 10 hört er, wie dann die Damen auch auf ihre Zimmer gehen. Dann kriecht er mal schön ins Bett, schläft ein und mitten in der Nacht wird er wach und hört ein Murmeln von unten. Nichts Verständliches, kann aber auch nichts Genaueres rausfiltrieren und tut es dann als Heizungsgeräusche ab. Und mit diesem mysteriösen Hinweis verabschieden wir uns aus den heutigen 5 Kapiteln.
Absolut. Aber ich finde, auf die Fahrlässigkeit am Ende müssen wir ja schon nochmal zu sprechen kommen. Da tut er das als Heizungsgeräusche ab. Er hat doch davor schon festgestellt, dass es hier irgendwie ein bisschen spooky ist und irgendwie, ja, komische Methoden an den Tag gelegt werden. Da würde ich doch von einem Geheimagenten, der zwar ein verkappter Heraldikist, wie auch immer, ist, dass er da trotzdem hinterhergeht oder der Sache nachgeht. Aber gut.
Ja.
Wir werden es sehen, wie arg sie ihn auf die Schnauze legt.
Es wirkt halt auch super strange. Also ich erinnere mich jetzt nochmal so ganz grob zurück, als ich das erste Mal den Film gesehen habe. Da wirkte das ja auch total überdreht, als dann dieses Essen da war und die alle wie in Paralyse da unterwegs waren. Und ich glaube, wenn man das Buch gelesen hätte, so zuerst, was ist das denn für eine Sekte? Was hat es denn damit auf sich? Wie passt da Blofeld? Also das hat ja schon ein Riesenrätsel aufgemacht tatsächlich. Gut, und dann erfährst du dann halt, ja, okay, Heilungsprozess, es geht da irgendwie um Allergien im weitesten Sinne, das wurde halt auch nochmal gedroppt. Aber was das eine mit dem anderen zu tun hat,
ja, ist no relativ clue. Unklar. Aber ich finde, man kann trotzdem auch verstehen, warum der Film, also ich meine, wir hatten da auch nicht an Kritik gespart, insbesondere zu der Szene, wo die zusammen essen etc., dass da schon stark am Buch sich orientiert wurde und es auch nicht mehr verwunderlich ist, warum im Film die Frauen da so dermaßen komisch rüberkommen, wo wir ja auch das Frauenbild, sag ich mal, nochmal in Frage gestellt hatten, wie damit umgegangen wird. Mag sich auch ein Stück weit an der Zeit liegen, aber ich glaube, da war eine ganz starke Vorlage auch das Buch und ist durchaus so gewollt, offensichtlich.
Ja.
Wo ich mir einen Film damals beim ersten Mal schauen, ich glaube, du bist ein bisschen mehr drin, du hast ihn schon öfter gesehen, nicht ganz hundertprozentig drinne war und mich nicht auch gefragt hatte, ist es vielleicht auch einfach nicht so gut gelungen beim Film.
Ja. Ah, es ist spannend, es ist sehr, sehr spannend. Ja, wie du schon sagst, sehr nah an der Vorlage, also diese ganze Essens-Bar-Geschichte ist ja verhältnismäßig nah dran, würde ich behaupten. Auch der Pitz kommt dem sehr ähnlich. Also, was jetzt halt komplett gefehlt hat, ist diese ganze Geschichte in der Schweiz rund um die Advokaten, wo James dann noch zu Gast war und sich die nötigen Details beschafft hat, inklusive Playboy. Ja, aber ich finde, es geht sehr schnell gerade. Also wenn ich das mit dem Film vergleiche, hatten wir viel mehr Tracy am Anfang und eben die Geschichte in der Schweiz. Und jetzt sind wir schon quasi auf dem Pitz. Und ich frage mich, wir haben jetzt noch ein paar Kapitel vor uns,
wir sollen nicht mal
wo die Reise hingeht.
Ja, ich bin gespannt. Also, da müsste ja noch viel passieren dann. Vielleicht gibt es auch noch mehr, als im Film passiert ist, nach hinten raus. Man weiß es nicht. Oder andere Bereiche werden wieder über- oder ausufernder beschrieben als jetzt am Anfang der Teil. Was ja prinzipiell vielleicht gut ist, aber ich glaube, oder naja, vielleicht nicht unbedingt, vielleicht wird auch kein Mittelmaß gefunden, aber am Anfang haben wir uns ja schon immer gesagt, es sollte nicht zu zäh sein und es geht zu langsam vorwärts. Ich glaube, das haben wir diesmal durchaus, ohne dass der Autor nochmal Einfluss auf unsere Kritik nehmen konnte, haben wir trotzdem hier einen Fortschritt.
Apropos Autor. Da würde ich gerne auch nochmal ein Thema aufmachen und das ist die stilistischen Mittel, die immer wieder gleich sind. Also man ohne das zu diskreditieren, aber man merkt da schon ein klares Muster, finde ich. Jetzt hier haben wir zum Beispiel 2,5 Kapitel uns mit Heraldik auseinandergesetzt. Mhm. So super spezifisches Thema wird eingebaut, um da was Größeres draus zu machen. Und ja, das haben wir in fast jedem Buch. Wir hatten es in Jagd auf Dr. No, haben uns mit diesen bescheuerten Vögeln da ewig und drei Tage auseinandergesetzt. Bei Goldfinger haben wir da Ewigkeiten über Gold philosophiert.
Ja.
Also das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Und das gibt dem Ganzen, glaube ich, meiner Meinung nach auch sehr wenig Abwechslung, weil du immer das Gefühl hast, okay, er sucht sich irgendwas Spezifisches, liest sich da in die Materie ein oder kennt sich da relativ gut aus. Und das wird dann hochgepusht und daraus wird dann eine Story kreiert irgendwie.
Ja. Ja, und dann eben, wie du sagst, vielleicht kommt daher auch manchmal so das Gefühl, dass kreiert wurde, wie du sagst, und dass es nicht sich ergibt, die Story, sondern dass man dann auf die Suche gehen muss, wie kann man da jetzt noch eine spannende Geschichte draus machen, weil, sind wir ehrlich, Heraldik gibt jetzt erstmal keinen Kriminalroman her, so rein theoretisch. Ja, oder keinen Geheimdienstfall für einen sehr bekannten Geheimagenten. Das gebe ich dir recht, ja. Wir haben immer ein Überthema eigentlich und aber auch ein sehr krasses Nischenwissen in dem Fall. Ich meine, Heraldik, ich muss ehrlich sein, ich musste auch nochmal kurz den Begriff, oder er wurde ja hier ganz gut gedroppt und erklärt, aber ich hätte es jetzt nicht herausgewusst, wenn mich jemand gefragt hätte, was ist die Wissenschaft mit Wappen und Mottos und Titeln, dann hätte ich jetzt nicht sagen können, jo, das ist Heraldik.
Ja. Deswegen fand ich es im letzten Buch, also Man lebt nur zweimal, ganz nett, dieses Thema, was da ja auch omnipräsent war, nämlich die asiatische oder japanische Kultur, so ein bisschen währenddessen kennenzulernen.
Mhm. Ja.
Vielleicht war es auch teilweise too much. Ja, da scheiden sich bestimmt die Geister. Aber es war nicht dieses, in zwei Kapiteln ballern wir jetzt alles rein an Informationen und dann musst du das jetzt mitnehmen und gucken, was es dir bringt am Ende.
Absolut. Vor allen Dingen jetzt kann man eigentlich schon so ein bisschen absehen, denke ich, dass es wieder weniger wird. Oder zumindest mal mit Blick so auf den Film wird alles rund um Heraldik und Wappen wohl oder auch Adelstitel wohl eher wieder weniger Einfluss auf die Geschichte haben. Es wird sicher mal wieder angeschnitten. Gerade jetzt auch dann beim Zusammentreffen auf Blofeld, schätze ich mal, weil das ja der Aufhänger ist, warum er da hingeflogen ist und den Guten besucht. Aber ich denke mal, wie du sagst, es ist hauptsächlich in diesen zwei Kapiteln abgehandelt worden. Ich lasse mich überraschen, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich sehe da jetzt auch nicht, dass da noch mehr Potenzial dann für weitere Kapitel drin liegt. Und aber muss meines Erachtens auch nicht.
Ja, aber mit diesen zwei Kapiteln wurde ja schon mal deutlich mehr Zeit investiert als im Film. Also in der Filmsequenz war es ja relativ schnell gemacht. Also da hast du einfach nur den, das war auch Sir Hillary selbst, glaube ich, den der einfach nur adaptiert. Mhm. Ja. Und hat von dem da eine Entrance bekommen mit dem ganz kurzen, hey, das ist dein Wappen, das ist dein Motto. Und jetzt und, zack, kurz zu Blofeld und das war's.
Und ich glaube auch, im Film ist er meines Wissens vorher in der Schweiz, weil er da von Draco auch abgesetzt wird, vorne dran. Oder liege ich ganz falsch vor dem Bürogebäude von den Advokaten? Da ist aber er doch ist noch im Auto mit Tracy.
Ja, aber ist es nicht dann im Nachgang, dass er mit Draco und mit Tracy dahin fährt, weil er halt den Hint bekommen hat mit den Gebrüdern Gumboldt?
Das könnte auch sein. Würde ja Sinn machen aus Sicht des Buchs, aber bin ich mir gerade
im Ich glaube, da begeben wir uns jetzt auf dünnes Eis.
Ja. Sehr dünnes.
Okay. Ja, deswegen, also mir das Grundding, dieses stilistische immer wieder selbe aufbreiten. Ich weiß natürlich nicht, wie ich das selber als Autor gestalten wollen würde. Ich glaube, du bist einfach geprägt durch deine Vorwerke, dass du dich immer wieder daran orientierst. Mhm. Aber ich finde, es sorgt halt für sehr wenig Abwechslung oder sehr wenig Überraschungsmomentum.
Ja, das stimmt. Ich meine, an sich cool, wenn man da Themen nähergebracht wird. Also da finde ich eigentlich schon cool, die Themen nähergebracht zu kriegen, die man sonst vielleicht nicht auf dem Schirm hat, die sonst nicht alltäglich sind, so würde ich vielleicht mal nennen. Aber wie du sagst, es ist schon halt immer derselbe Aufbau und dadurch, ja gut, aber ich glaube, man könnte schon den Roman auch anders gestalten, weil, wie du sagst, es ist ein bisschen wenig Abwechslung so halt. Frag mich nur gerade, ob er es groß anders gestalten kann, wenn er die Geschichte halt so erzählt. Ich meine, Thema braucht er wahrscheinlich immer, aber ich glaube, man könnte trotzdem da ein bisschen Abwechslung reinbringen und mal was Neues ausprobieren. Oder hätte man können.
Ja, aber ich glaube, was dich am meisten stört, dass es einfach kein fortlaufender Zyklus ist, weil da, ja, es wird ab und zu mal was gedroppt aus dem Vorteil, aber zum Beispiel die Damen, den Domino, Wort mit keiner Silbe hier erwähnt.
Ja.
Das war das Buch direkt davor, wo dann riesen Geschiss wieder am Ende dumm gemacht wurde.
Ja.
Gleiche jetzt mit Tracy, gut, die Wort dann halt, man lebt nur zweimal, irgendwie zwei, dreimal noch erwähnt, wenigstens, aber da auch nichts Konkreteres. Und
ja,
war am Ende des Buches auch gänzlich vergessen dann.
Nee, absolut. Das wundert mich auch immer und man könnte ja sich da ein bisschen das eigentlich erleichtern, wenn man da ein bisschen roten Faden reinlegt. Man müsste vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr überlegen, aber könntest ja die Geschichte immer direkt wieder aufnehmen mit einem coolen Fact. Aber vielleicht fand das auch extrem einfach, Bücher zu schreiben. Weil ich könnte mir vorstellen, also ich als Autor, ich hätte immer Probleme mit dem Start. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Da wäre so ein roter Faden sicher nicht schlecht. Und ich meine, man merkt auch nicht, dass Bond älter wird oder so. Er knallt immer noch die jungen Mädels, die, egal ob zwischen 19 und 30, sage ich mal, und selber ist er in den guten 40ern oder vielleicht schon 50. Was hatten wir letztes Mal, wo wir es mal ausgerechnet hatten?
Ja, ich glaube, da war Mitte 40 auf jeden Fall.
Genau.
Oder Anfang Mitte 40, also
ist schon ein Semester. Und es kommt jedes Mal ungefähr derselbe Abstand raus, wenn er das anspricht. Auch hier wieder, wo er die Mädels anspricht. Und ich glaube, relativ am Anfang hatten wir auch mal eine kurze Info, wo man ungefähr abschätzen konnte, wie alt er ist. Klar, es lag vielleicht auch nur ein Jahr zwischen dem letzten Buch und dem aktuellen, aber trotzdem spannend. Oder, ja, bisschen uninspiriert vielleicht.
Yes. Okay, das war auch mal was anderes, noch ein bisschen Meinung an der Stelle, weil das kommt ja dann doch oftmals zu kurz. Aber ich glaube, damit haben wir es dann auch tatsächlich für die heutige Episode abgerappt. Wir haben die nächsten 5 Kapitel vorgestellt. Wir freuen uns dann auch wieder auf die nächsten. Dann ja auch tendenziell mit der Begegnung Blofeld-Bond. Die erste laut den Büchern, die wir jetzt lesen. Ja. Weil bei Feuerball haben sie ja nicht in die Quere gekommen. Das war ja Lagos Job.
Ja.
Und dann wird es natürlich spannend, wie lange James seine Fassade, seine Maske aufrechterhalten kann. Das wird sich zeigen. Und hoffentlich wird es brisanter.
Auf jeden Fall. Ein bisschen actionreicher, ein bisschen Auseinandersetzung, gerne auch ein bisschen länger gezogen als sonst. Nicht nur ein Kapitel. Aber dafür stehen die Chancen ja gerade ganz gut. Also ich bin zuversichtlich und bisher das Buch auch soweit lesbar.
Sehr gut. Alles klar. Damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge angelangt und verabschieden uns wieder herzlichst und bedanken uns für eure Zeit und euer Interesse und freuen uns natürlich wieder, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid.
Ganz genau. Und wünschen euch wieder 2 schöne Wochen mit guter Podcast-Unterhaltung. Bis dahin.